Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich heute besonders, dass wir zu unserem Jubiläumspodcast Herrn Pfarrer Andreas Gill als Gast begrüßen dürfen. Herr Pfarrer, Sie waren im Zeitraum zwischen 1996 und 1999 Kaplan in unserer Pfarrgemeinde und ich sage einen recht herzlichen Grüß Gott.
Von meiner Seite ja, herzlich danke für diese Möglichkeit und dass ich da auch Grüße weitergeben kann an meine alte Kaplanspfarrei.
Ja, mein Name ist Bertolt Keres und ich komme aus der Pfarrei Heiligen Dreifaltigkeit und ich bin zu Besuch heute in Karlmünz bei strahlendem Sonnenschein, muss man dazu sagen, also wirklich ein tolles Wetter. Und ja, der eine oder andere Hörer kennt das Format von der blauen Couch und dabei gefällt mir besonders gut, dass der Lebenslauf von dem jeweiligen Promi sehr humorvoll dargestellt wird. Und ich habe auch einen kleinen Lebenslauf vorbereitet und Herr Pfarrer Gill, möchte ich Sie bitten, dass Sie den mal kurz vorlesen.
Ja, probieren wir es einmal. Mein Name ist Andreas Gierl. Geboren bin ich am 14.02.1963 im Sonnenried im Herzen der Oberpfalz. Als jüngstes von drei Kindern bin ich in einer kleinen Landwirtschaft aufgewachsen. Meine Kindheit und Jugend habe ich in Schwarzhofen und Neuenburg verbracht. Schon früh habe ich eine Berufung gespürt, habe mich dann aber doch zu einer Banklehre entschlossen. Nach meinem Wehrdienst habe ich einen zweiten Anlauf genommen und mich zum Priesterseminar angemeldet. Während meiner beiden Freisemester habe ich meine Liebe zu Paris und Frankreich entdeckt. Nicht nur das Land, sondern auch der Wein haben es mir angetan. 1994 durfte ich im Dom, im Regensburger Dom, meine Priesterweihe feiern. Mein Weihespruch kommt aus dem Kolosserbrief und drückt die Dankbarkeit zu meinem Lebensglück aus. Meine zweite Station als Kaplan führte mich 1996 nach Amberg. Seit dieser Zeit ziehen die Wildenten den Kopf ein, wenn sie mein Auto sehen. Aktuell bin ich Pfarrer in Karlmünz. Zu meinem Leidwesen bereite ich um 4.30 Uhr in der Adventszeit Rorate Gottesdienste vor, werde aber mit leuchtenden Kinderaugen belohnt und ermutigt weiterzumachen. In meiner Freizeit verbinde ich coole Dinge mit dem Glauben, so Motorradfahrergottesdienste zum Beispiel im Dom, eine bleibende Erinnerung.
Ja, vielen Dank. Gehen wir mal die einzelnen Punkte durch. Also wir haben uns ja im Vorfeld schon mal getroffen und das war wirklich ein ganz tolles, angenehmes Vorgespräch, muss ich sagen. Und dabei haben Sie erwähnt, dass Sie in der 11. Klasse nach Regensburg gefahren sind zum Priesterseminar und sich das mal angeschaut haben. Wie ist es dazu gekommen und welchen Eindruck haben Sie dort gewonnen?
Ja gut, Glauben und Religion haben mich immer schon interessiert. Ich war ja auch Ministrant und am meisten haben mich immer wieder die Diskussionen herausgefordert mit meinen Schulkameraden am Gymnasium in Schwandorf, die eben sowohl die Kirche als auch eben den Glauben immer wieder hinterfragt haben. Und aufgrund der Tatsache, dass ich halt, ja, in Anführungsstrichen coole Religionslehrer hatte, einen Studiendirektor Hans Huber und eben auch andere Religionslehrer, kam in mir einfach die Frage auf, ob nicht Priester ebenfalls eine Möglichkeit für mich wäre. Und dann habe ich mich in der 11. Klasse zu einem sogenannten Schnuppertag im Priesterseminar angemeldet und bin da hingefahren. Aber es war eher ein Schockerlebnis, was mich damals ja dermaßen ja, geschockiert hat, dass ich gesagt habe, Priesterseminar oder Priester werden nie. Ich habe die Stimmung in dem Haus damals als düster empfunden, abstoßend, irgendwie einfach wenig einladend und habe nicht das erfahren dürfen, was man eigentlich erhofft hatte.
Okay. Und dann haben Sie ja eigentlich eine relativ pragmatische Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und haben dann auch, wie es in der Zeit üblich war, den Wehrdienst abgeleistet in Neuenburg. Und nach ihrem Wehrdienst sind sie aber dann nochmal nach Regensburg gefahren und haben sich dann doch fürs Priesterseminar angemeldet. Und da ist natürlich die Frage, was war da anders als beim ersten Mal?
Ja gut, meine beiden Geschwister waren aus dem Haus. Wir haben eine kleine Landwirtschaft gehabt. Meine Eltern haben gesagt, ja, einer wäre ganz gut, wenn daheim bliebe. Und dann habe ich mich eben für eine Banklehre bei der Sparkasse in Neuenburg beworben, bin genommen worden und habe diese Lehre gemacht und noch eine Zeit lang dann als Springer gearbeitet nach der Lehre. Und dann kam der Wehrdienst und dort erlebte ich halt wieder Ähnliches wie am Gymnasium. Die Kameraden haben gemerkt, ich bin einfach religiös unterwegs und lege Wert auf Gottesdienste und gemeinschaftliche Feiern. Und da wurde ich halt auch wieder hinterfragt nach dem Motto, warum gehst du in die Kirche und was soll das und was bringt das? Und als zweites habe ich dann auch gemerkt, dass man, ja, wie soll ich sagen, ich habe mir die Bank noch einmal von der anderen Seite des Schaltertisches angeschaut, die Kollegen und alles, und habe mir halt dann die Frage gestellt, kann es das wirklich sein für mich und für mein ganzes Leben? Ich hatte einen Beruf, ich habe dann gesagt, ich probiere es noch einmal, ich schaue mir das Priesterseminar am Bismarckplatz 2 nochmal an, auch wieder zu so einem Schnuppertag. Und wenn es nicht für mich stimmig ist, dann kann ich ja wieder zurück, ich kann in meinem Beruf, ich habe eine Rückzugsmöglichkeit für einen anderen Weg.
Okay, und also ich bin jetzt da sehr laienhaft, ich kenne mich jetzt mit dem Religions- oder Theologiestudium gar nicht aus. Ist man da als Student sehr gefordert oder ist das aufgrund der Berufung, dass man da einfach so durchmarschiert, wie anspruchsvoll ist das für einen oder wie nimmt man das wahr?
Ja, das Studium umfasste damals halt 10 Semester an der Universität, an der Theologischen Fakultät der Universität Regensburg. Hat die ganz normalen Herausforderungen wie jedes andere Studium auch, ob jetzt Psychologie oder ja einfach vergleichbare Geisteswissenschaften halt anschaue, Philosophie. Und im Seminar wohnte man halt als Gemeinschaft, hatte zusätzliche Begleitung, auch Ausbildung in dieser Zeitpunkt. Und damals war es halt üblich, dass man auch eben nach 4 Semestern das Vordiplom schreibt, nach 10 Semestern das Hauptdiplom und dann schließen sich noch 2 Semester Praktikum an, wo man bereits in der Pfarrei tätig ist, und diese 12 Semester enden dann mit der Priesterweihe in der Regel. Und ja, also nein, man ist schon gefordert. Also ich musste zusätzlich zu Latein, das ich ja am Gymnasium hatte, noch Griechisch dazulernen. Die Kollegen, die humanistisch vorgeprägt waren, die mussten noch Hebräisch dazulernen. Also es war schon eine Herausforderung, auch mit Diplomarbeit, mit allem drum und dran.
Okay, ist schon ja, ein Wahnsinn, gell, wenn man so viel Sprachen noch lernen muss. Aber in den beiden Freisemestern sind Sie dann nach Paris gegangen und auch beim Vorgespräch haben Sie schon erwähnt, dass Sie einen starken Bezug zu Frankreich haben. Wo kommt der her?
Ja gut, das war ein bisschen historisch bedingt. Ich habe am Gymnasium schon Französisch gehabt. Muss aber eben dazu sagen, mein Vater war Jahrgang 1927 und der war noch im Zweiten Weltkrieg als Soldat, ist dann in amerikanische Gefangenschaft geraten und wurde dann an die Franzosen überstellt, wo er 3 Jahre bis 1948 in der Nähe von Marseille auf einem Bauernhof als Kriegsgefangener war und eben dort, muss ich sagen, positive Erfahrungen erlebt hat. Er hat nie etwas von den Kämpfen erzählt, aber immer von der Bauernfamilie, die ihn dort, quasi wo er gearbeitet hat, die ihn aber umsorgt hat. So zum Beispiel kleine Anekdote, dass die Großmutter, die französische Großmutter, ihm immer wieder Essen zusteckte und er eigentlich in der Familie mit integriert war. Und nach vielen Jahren ist es ihm dann gelungen, Kontakt wieder herzustellen zu dieser Familie. Und ich wurde dann aufgrund meiner Französischkenntnisse, in Anführungsstrichen, als Dolmetscher natürlich gefordert. Und so kam der ganze Wunsch nach Frankreich oder die Beziehung zu Frankreich erst so richtig in Gang. Und als sich eben die Frage gestellt hat, wo geht man hin in dieses Jahr oder in diese zwei Freisemester, dann ist für mich schnell klar geworden, Frankreich. Und weil es eben in Frankreich nur eigentlich drei theologische Hochschulen gibt, die in Frage kamen, eine in Toulouse, eine in Straßburg und eine in Paris, war natürlich dann für mich Paris gesetzt.
Und das ist ja eine große Liebe, so wie Sie es erzählt haben, dass das wirklich eine tolle Zeit für Sie war. Sie haben da so ein richtiges Leuchten in die Augen gehabt, wie Sie es von Paris erzählt haben. Und da waren Sie, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, in so einer kleineren Gemeinschaft untergebracht.
Ja, also es gab in Paris gab es damals zwei Hochschulen. Eine, das sogenannte Institut Catholique für die Diözesanpriester und auch für andere Studierende. Und eine kleine Hochschule der Jesuiten am Saint-Sèvres, die eigentlich nur für Ordensleute vorgesehen war, die aber bereit waren, auch mich aufzunehmen. Und dort erlebte ich halt eine familiäre Aufnahme im Studium auch. Man bekam einen Tutor an die Seite gestellt, man wurde begleitet. Der Direktor selber hat sich schon in die Vorgespräche mit einem beschäftigt, hat einen Tipps gegeben und es war einfach eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre und sie waren auch bereit, eben mich anzunehmen und dort begannen dann die Studien für das im Freisemester.
Und also in der Oberpfalz, da sind wir ja eher die Biertrinker, in Amberg beispielsweise haben wir ja auch viele Brauereien noch. In Frankreich ist ja eher der Wein, der im Vordergrund steht. Hat sich da Frankreich auch kulinarisch geprägt, also nicht bloß der Wein, sondern auch die Küche?
Ja, mit Sicherheit. Ich fand eine Wohngemeinschaft mit 7 Franzosen, die unterschiedliche Studiengänge machten. Jeder hatte so sein Zimmer, wir hatten eine gemeinsame Küche. Da war ein Mediziner, Medizinstudent aus dem Libanon dabei, ein Veterinärmediziner, zwei Wirtschaftler, einer, der das Abitur nachgemacht hat, ein Theologe und ein Lehramtler und ich dazu. Und es wurde natürlich da immer abends gekocht und auch miteinander gegessen. Und auch generell bin ich natürlich ein bisschen aufs Land hinausgefahren und habe meine Ausflüge gemacht. Und entsprechend ist man mit der französischen Küche da ganz stark in Berührung gekommen, auch eben mit dem Wein. Und ja, das hat mich dann seit dieser Zeit eigentlich nicht mehr losgelassen. Camembert, Baguette und Rotwein gehört immer nur zu einem meiner Abendsnacks, also seit dieser Zeit.
Okay, und 1994, da war es dann auch soweit, da war dann die Priesterweihe und ich habe mir ihren Weihspruch auch durchgelesen und ich finde den ja relativ schwierig zum Verstehen. Darf ich den kurz mal vorlesen? Dank dem Vater mit Freude, er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Los der Heiligen, die im Licht sind. Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Also ist, wenn man es liest, schon, steckt schon viel dahinter. Begleitet Sie der Weihspruch heute noch?
Also ich habe damals schon und auch natürlich jetzt nach fast 30 Jahren im Priesterdienst oder im pfarrlichen Dienst, seelsorglichen Dienst, einfach immer erlebt, dass ich einer der reichbeschenktesten Menschen bin. Ich habe immer oder hoffe immer, dass ich ein bisschen was davon meinen Menschen, die mit mir unterwegs sind in der Pfarrei, etwas zurückgeben kann. Aber ein grundsätzlich roter Faden zieht sich halt durch, dass ich unheimlich sehr, sehr dankbar bin. Das zieht sich herauf von meinen Eltern bis zu den Geschwistern, aber eben auch in den vielen Begegnungen. Ich habe es am Anfang ja schon gesagt, selbst meine in Anführungsstrichen atheistischen oder kirchenfernen Schulkameraden oder Bundeswehrkameraden, denen verdanke ich sehr viel und ich habe immer wieder viele Menschen erleben dürfen, die meinen Glauben vertieft haben und die mir viel gespiegelt haben, was wirklich wichtig ist. Und ich habe den Mitspruch damals gewählt, weil ich einfach da schon gespürt habe, diese Freude im Glauben und einfach die Freiheit, zu der uns dieser Glauben eigentlich führen will.
Okay. Ja, und 1996, und dann kommt endlich Amberg auch ins Spiel, sind Sie dann als Kaplan nach Amberg gekommen. Und welche Ereignisse sind Ihnen da noch im Gedächtnis geblieben?
Ja, also es waren anregende 3 Jahre in Dreifaltigkeit. Das Besondere, was mir immer noch in Erinnerung ist, sind die riesengroßen Zeltlager, die wir mit Ministranten und KJG auf die Beine bringen konnten, mit den damaligen Oberministranten und Ministrantinnen und Gruppenleiterinnen von der KJG, dass wir 100, 120 Kinder und Jugendliche da unterwegs hatten in der Pampa, mit amerikanischen Militärzelten untergebracht, Feldbetten und was eben auch faszinierend war, dass die alten, die bereits ausgeschiedenen Oberministranten sich immer Zeit genommen haben zum Kochen, dass sie eine Woche Urlaub quasi genommen haben und haben da die Küche als Küchenbullen in Anführungsstrichen die Versorgung gewährleistet und viele, viele solcher Dinge waren extrem begeisternd einfach. Und es war ja eine riesengroße Aufbruchsstimmung. Es war wirklich eine tolle Begegnung mit den ganzen Jugendlichen und Kindern. Auch im Schuldienst an der Grund- und Hauptschule damals oder auch am Gregor-Mendel-Gymnasium, wo ich unterrichten durfte. Es war herausfordernd auch, aber beeindruckend und schön.
Mhm. Ich glaube, eins war nur ein Thema, und zwar ist es, glaube ich, dass die Ministrantinnen seit ihrer Zeit ihren Dienst aufnehmen haben dürfen.
Ja, also wir haben ein bisschen gerungen mit den jungen Männern, bis wir da nach zahlreicher oder starker Überzeugungsarbeit dahin gefunden haben, aber ich denke, es war letztendlich ein Gewinn für die Pfarrei und auch, so wie ich das im Nachgang einfach verfolgt habe, sind ja auch manche Ehen aus diesen Beziehungen entstanden und auf alle Fälle Freundschaften und es gibt oder gab lange Zeit die Gruppe 1834, wo sich immer noch eben viele getroffen haben mal auf ein Bier und ja, es war, denke ich, ein guter Weg.
Ja. Und der Pfarrer damalig war ja der Pfarrer Todt. Und da haben Sie auch gesagt, dass Sie eigentlich eine sehr gute Beziehung oder eine tolle Beziehung zum Pfarrer Todt gehabt haben. Wie stellt man sich das vor? Also was war da besonders an Ihrer Beziehung?
Gut, jeder Pfarrer, der einen Kaplan hat, und Kaplan ist ja einfach nur Ausbildungszeit, setzt natürlich andere Schwerpunkte, je nach Charakter oder Wesen. Vom Pfarrer Bruno Todt habe ich halt besonders gelernt, dass er von Anfang an gesagt hat, du bist in allen Kirchenverwaltungssitzungen mit drin, schau dir das an, lerne das, was einfach Verwaltung angeht. Er hat mich immer auch um Rat gefragt, damals entstanden die Pläne für das Pfarrheim. Ich war da auch immer mit eingebunden und das habe ich sehr, sehr geschätzt. Was ich sehr genossen habe, war die Freiheit, die lange Leine, das Ausprobieren dürfen, eben mit den Jugendlichen, mit den Ministranten, aber einfach auch generell, dass wir in einer guten Kommunikation uns gegenseitig gestützt haben, geholfen haben und eben ich dadurch auch wieder viel lernen konnte einfach.
Ja, und dann haben Sie ja noch ein besonderes Hobby in Amberg für sich entdeckt, das Thema Jagen. Wie kommt man eigentlich, wie wird man Jäger?
Ja, das Thema hat mich eigentlich immer schon beschäftigt, weil wir haben zwar in der Familie direkt nicht die Tradition, aber ein Onkel, ein Bruder meines Vaters war ein passionierter Jäger und ja, vom Äußerlichen her das Bild eines klassischen Wildschützen. Und das hat mich halt immer schon fasziniert, aber es haben sich nie Gelegenheiten ergeben. Und dann in dieser Zeit, 97, im Herbst lese ich in der Zeitung, dass beim Kumpfmüller, in der Brauerei Kumpfmüller, Kurs beginnt. Dann habe ich mich mit dem Pfarrer Todt darüber unterhalten und er hat grünes Licht gegeben, weil man ja einfach die Termine entsprechend koordinieren musste. Und dann habe ich mir das halt auch angeschaut und war dann einfach auch mittendrin. Wobei einfach Jagen ja nicht bloß irgendwelche Tiere totschießen heißt, sondern da geht unheimlich viel einher mit Wildtierkunde, mit Verständnis für die Natur, mit Hege, mit einem Gespür für Schöpfung. Und das war ebenfalls einfach auch wieder eine Bereicherung in meinem Leben.
Ja, dann haben wir uns ja noch kurz über die Tiere das letzte Mal unterhalten gehabt und dann haben sie mir das lustigerweise erzählt, dass die Enten den Kopf einziehen, wenn sie sie sehen. Das ist ja wie stellt man sich denn das vor?
Ja, es ist einfach so, die Tiere, also Enten und Gänse, die Wildgänse sind ja nicht dumm, beziehungsweise extrem lernfähig. Selbst wenn man einen tarngrünen Chimney fährt oder Jeep fährt, dann merken sich die Tiere dieses Fahrzeug. Und immer wenn ich unterwegs war und einmal geschaut habe, ob jetzt Gänse oder Enten da sind, dass man eventuell mal einen Jagdtermin ansetzen konnte, dann war festzustellen, in dem Augenblick, wo ich mit dem Auto ein bisschen langsamer werde auf der Hauptstraße, und schaue in die Wiesen eine, dann ging er sofort die Krägen von die Gänse hinterher und sie fangen das Marschieren an Richtung Wasser, weil sie einfach wissen, oh, da schwant uns nichts Gutes, wenn dieses Fahrzeug hier auftaucht. Und ja, da ist man einfach fasziniert, wie man das, wie Tiere lernen und vor allem das einfach auch an die nächste Generation weitergeben können.
Ja, jetzt haben wir ja über Ihre Hobbys gesprochen. Aber gibt es irgendwas, was sagen, Mensch, das mag ich überhaupt gar nicht, das ist gar nicht so meins?
Ja, wo ich mich schwer tue, ist einfach eine unkorrekte Kommunikation, einfach das, wenn man nicht ehrlich ist im Umgang miteinander, wenn man angeschummelt wird, einfach auch in vielen Dingen oder wenn einfach die Karten jetzt sauber am Tisch liegen. Ich bin eher für eine klare Kommunikation und leider schäbert es halt einmal auch, aber es ist halt wichtig, dass man nicht außen um einen heißen Brei drumherum redet.
Ja, das ist gut, ja. Und jetzt feiern Sie ja bald Ihren 60. Geburtstag, also am 14. Februar ist es soweit. Und Sie können ja rückblickend schon viele Veranstaltungen Ihr eigen nennen, beispielsweise von der Disco in die Kirche oder Motorradwallfahrten haben sie organisiert. Was geht Ihnen denn augenblicklich durch den Kopf?
Ja, was mich am meisten momentan beschäftigt, das denke ich, haben viele Pfarrer im Kopf, sind die Strukturreformen, die mit der neuen pastoralen Planung einhergingen, dass also die Pfarreiengemeinschaften ja noch einmal ein Stück größer werden. Und da ist es eigentlich meine große Sehnsucht oder Hoffnung, dass wir zunehmend Laien begeistern können, die sich damit einbringen, eben auch mit Wortgottesdiensten und mit Ideen. Ich appelliere halt immer wieder, dass die Leute nicht hinterm Berg halten mit ihren Fähigkeiten, sondern dass wir kreative Sachen auf den Weg bringen. Wir hatten hier in Karlmünz jetzt, wo ich das 10. Jahr ja hier bin, eben so Thematiken wie nicht nur Disco in der Kirche, sondern Kino in der Kirche, dass wir uns Filme angeschaut haben, um über die religiösen Aspekte zu sprechen und uns darüber auszutauschen. Das sind so Dinge, die mich einfach immer wieder faszinieren. Ganz am Anfang ist das mit den Rorate-Gottesdiensten da gewesen. Ich bin ja ein grenzenloser Morgenmuffel, aber muss eben dann früh raus, weil da ist dann nur bei 300 Kerzen in der Kirche, bei Kerzenschein für die Kinder ein Gottesdienst um 6.30 Uhr. Und das ist halt wirklich das Faszinierende, dass die Kinder dann mit leuchtenden Augen da reingehen und sagen, wow, cool. Das ist immer die größte Belohnung eigentlich, die ich da kriege. Wir gingen anschließend im Pfarrheim zum gemeinsamen Frühstück. Aber generell ist es halt so, ich würde mir wünschen, dass die Laien noch viel mehr Platz bekommen und sich auch das spüren und auch sich mit einbringen, eben weil Kirche lebt im Kleinen vor Ort und nicht in diesen großen Räumen. Die kann man vielleicht verwaltungstechnisch beherrschen, wenn überhaupt, aber Glaube lebt im Kleinen und das war so ein Ziel, wo ich ihn weiter verfolgen möchte einfach.
Ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, was ich Sie denn alles fragen kann, und dann war ich immer so der Meinung, als Pfarrer hat man so einen Lieblingsplatz in der Kirche, aber das war dann auch gar nicht so, wie Sie sich im Vorgespräch herausgestellt haben, sondern Sie haben von spirituellen Orten gesprochen. Wie stellt man sich einen spirituellen Ort vor?
Ja, das ist natürlich schwierig, das ist ganz individuell. Was mir in all meiner Arbeit, in all den Pfarreien einfach immer wieder, was ich gespürt habe, sage ich jetzt einmal, dass jeder Ort so seine Magie hat. Ich war beeindruckt, als ich einmal mit der 8. Klasse vom Gregor-Mendel-Gymnasium in der Pfarrkirche in Dreifaltigkeit zum Thema Beten, wir uns da im Bodensitz im Altarraum ausgebreitet haben und das für die Jugendlichen dort eine total neue Erfahrung war. Dass man am Boden sitzen kann in der Kirche und da beten kann, das war für die etwas Neues und hat mich selber wieder auch beeindruckt. Alle Kirchen verschiedenster Baustile, was ich jetzt auch erfahren habe, haben immer eine Magie, verschiedenartig natürlich, aber ich empfinde da immer, dass da Kraft ausgeht und dass man da einfach nicht leer weggeht. Und das war in Dreifaltigkeit sowohl die Pfarrkirche als auch dieses riesengroße Altarbild dort, aber auch unten die kleine Friedhofskirche nach ihrer Sanierung, das war einfach ein Traum. Also solche Dinge sind einfach wunderschön. Oder Paulsdorf damals auch, oder die vielen Kirchen, die wir ja jetzt hier in der Pfarrei Karl-Münz-Duckendorf erleben, in der Pfarreiengemeinschaft. Wir haben ja 10 Kirchen und da ist immer etwas ganz Eigenes mit dabei.
Es ist ja Spiritualität schon ein wichtiger Punkt und Sie haben es ja auch angesprochen, magische Orte. Aber wie bringt man denn, gibt es da ein Rezept, wie bringt man Spiritualität in den Alltag?
Schwierig. Aber was heißt schwierig? Auch wieder ganz individuell. Ich denke, für mich ist es einfach das, dass ich bedingt auch, dass ich eben einen Jagdhund habe und eben mit der Jagd mich auch gerne draußen in der Natur natürlich aufhalte und da in der Einsamkeit wieder Kraft tanken kann. In einer Stunde, wo ich mit meinem Hund spazieren gehe, gerade nach sowohl freudigen Ereignissen wie auch traurigen Ereignissen, sprich wenn ich eine Hochzeit gehabt habe oder wenn ich eine Beerdigung gehabt habe, dann brauche ich da meine Zeit und da erlebe ich einfach für mich Tiefe und Gottesbegegnung, wenn man es so nennen will.
Jawohl. Jetzt sind wir schon langsam gekommen zum Ende vom Podcast, aber eine Frage ist dann doch nur wichtig. Wir haben auch viel über die französischen Brüder und Schwestern gesprochen. Was können wir denn von unseren französischen Brüdern und Schwestern noch lernen?
Ja gut, ich bin immer der Meinung oder der Ansicht, das ist natürlich meine subjektive Wahrnehmung, dass die Kirche in Frankreich spiritueller ist, weil sie nicht den finanziellen Hintergrund hat wie die deutsche Kirche, natürlich auch nicht so strukturiert ist wie die deutsche Kirche, aber sehr stark lebt von spirituellen Ideen, Kreativität, die sind einfach ein bisschen ja, in der Tiefe einfach mehr wie wir.
Ja, also, und Sie haben ja gesagt, okay, also man muss dazu wissen, dass in Frankreich, glaube ich, gibt es keine Kirchensteuer so wie bei uns.
Richtig.
Und daher haben die Gemeinden natürlich auf sich viel mehr gestellt, weil es jetzt vielleicht bei uns ist. Und Sie haben aber auch erzählt, dass Sie in Frankreich zwei Klosterschwestern, glaube ich, kennengelernt haben. Oder,
ja, das war im Studium. Die Klarissen in Reims zum Beispiel, das war eben auch so ein Punkt. Die haben in Nordfrankreich oder vielleicht 50, 60 Kilometer nördlich von Reims sich einen kleinen Bauernhof gekauft und dort eine kleine Eremitage quasi eingerichtet mit drei Ordensschwestern aus ihrem Orden und in einem alten Stall eine kleine Kapelle eingebaut mit einer Anbetungsmöglichkeit, wo immer das Allerheiligste zum Beispiel ausgestellt war und auf Selbstversorgung. Und obwohl die Gegend eigentlich seelsorglich in Anführungsstrichen verwahrlost war, haben sich Lebensmittel vor der Tür gefunden bei den Ordensschwestern. Plötzlich sitzt jemand in dieser kleinen Kapelle und betet. Und das ist auf Dauer so eine spirituelle Anlaufstelle einfach geworden. Und das war für mich so faszinierend, als wir eben das uns damals so angeschaut haben. Und das ist für mich so ein Zeichen für französische Spiritualität und auch einfach Kreativität. Oder was mich eben aus unseren Partnergemeinden, aus dem Saint-Genest-Champonel in der Nähe von Clermont-Ferrand fasziniert. Dort ist halt auch so, aufgrund des Priestermangels, den wir ja auch haben, organisiert das Dorf zum Beispiel die Beerdigung, die Trauerfeier für einen Verstorbenen und die Beisetzung. Und das nur mit Laien, die natürlich ausgebildet werden, aber alles auf Ehrenamtsbasis machen und entsprechend Leben, spirituelles, geistliches Leben vorhanden ist. Es stirbt nicht einfach, man sperrt keine Kirche zu, sondern da sitzen auch, und wenn es nur zwei sind, Frauen drin, die den Rosenkranz beten und viele, viele solche Dinge, die ich einfach denke, die wir dort lernen können und die wir auch bei uns auf Dauer umsetzen können, müssen, je nachdem. Aber ich denke, unser Weg führt uns auch dahin.
Mhm. Haben Sie denn noch eine Empfehlung für uns für die nächsten 100 Jahre, Heilige Dreifaltigkeit? Gibt es so ein Thema, was Ihnen am Herzen liegt?
In dem Sinne, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, wünsche ich der Pfarrei, dass sie viele Menschen immer wieder finden, dass sich viele Menschen finden, die einfach denen dieser Kirchturm, der da zum Himmel weist, immer wieder ein Zeichen ist, dass es etwas Größeres gibt als das alltägliche Leben und dass man einfach das in der Gemeinschaft umsetzen kann und erfahren kann und dass das ein Ort bleibt, wo man ja, sich begegnet und eben auch Neues entdecken darf für sich, für die Gemeinschaft, für die Pfarrei.
Ja, vielen Dank. Also an der Stelle auch nochmal eine gute Besserung an Sie.
Ja,
vielen Dank, dass Sie mir, also, dass Sie trotzdem das Interview oder den Podcast wahrgenommen haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und auch eine schöne Geburtstagsfeier, wenn es denn dann soweit ist.
Ja, ich werde mich irgendwo verkriechen.
Also vielen Dank, Herr Pfarrer Gill, für das tolle Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen herzlichen Dank. Ich habe mich gefreut, dass ich an den Ort, an den alten Ort einmal wieder zurückkommen kann und mich dort, ja, das nicht vergessen bin.